Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion.
Heute mit Luis Pinkal, der gerade gesagt hat, er hat A, keine Ahnung, was er heute machen muss, und B, kommt er gerade vom Spielplatzfest am Hasten und ist total nass geschwitzt. Darf ich so sagen, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Weil, also, da haben wir fast ein Thema gehabt, das ganze Gelände ist nicht verschattet, wie ich gerade gelernt habe, ne?
Das ist korrekt. Das ist leider eine einzige, ja, Betonfläche eigentlich, ja, der sich als Spielplatz kürt. Und ein bisschen Schatten wäre da eigentlich schon mal ziemlich angebracht.
Jetzt steht man da und stellt sich die Frage, warum ist ja eigentlich hier kein Schatten? Also das ist ja so ein typisches Thema Lokalpolitik. Du bist da bei dem Fest, ja, und denkst so, ja, so eine Markise, Sonnensegel wäre schon schön.
Irgendwas wäre schön, ja, irgendwas. Also
irgendwas wäre schön.
Die Ansprüche sind nicht mal so hoch, aber ein bisschen Schatten. Mhm. Ein bisschen Schatten mehr will man eigentlich nicht. Und man denkt sich das schon, sag ich mal, als erwachsener Mann. Und wenn man dann sieht, dass die Kinder da stundenlang am Bobbycar fahren sind, in der prallen Sonne, das ist schon, wird man sich schon mal wünschen, wenn die wenigstens auch mal kurz unter einen Baum, unter irgendeinem Segel, irgendwas.
Ja.
Wir hatten dann natürlich jetzt unsere Zelte, aber ohne wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen.
Ja, ja. Aber das ist ja wirklich so Lokalpolitik pur, ne? Also jetzt stehst du da, um dann direkt einmal da zu bleiben, ne? Du stehst da und denkst, hier müsste eigentlich eine Verschattung hin. Und was passiert normalerweise eigentlich dann? In der Praxis, ne? Wenn du dann das wahrnimmst und denkst, das muss ich eigentlich lösen.
Ja, erstmal stellt man sich die Frage und guckt dann, okay, wen spreche ich vielleicht an? Mhm. Wer hat da vielleicht mehr Ahnung von? Wer kann mir vielleicht weiterhelfen? Ich spreche, glaube ich, meistens eigentlich immer direkt den Daniel an, immer direkt zum Fraktionsvorsitzenden. Was weißt du davon? Mhm. Hat man schon mal in der Vergangenheit vielleicht mal irgendwas in die Richtung versucht? Weil ich glaube, vor allem auch als neues Ratsmitglied, als junges Ratsmitglied, ist es ja auch wichtig, auch sich einzugestehen, dass man nicht weiß, was hier in den letzten 20 Jahren alles an Ratsbeschlüssen oder was auch immer.
Ja.
Und da will man ja auch nicht immer die gleichen Fragen stellen, ne? Mhm. Dass man vielleicht auch schon mal im Vorhinein guckt, okay, hat das vielleicht einen Grund, warum ja auch keine Beschattung ist, auch wenn mir den Grund vielleicht nicht gefällt, aber vielleicht gibt es ja einen, dass man das erstmal rausfindet, vielleicht auch mit dem Bezirksbürgermeister spricht, der ja auch in der Partei ist, vielleicht mit anderen Ratsmitgliedern, die da auch schon viel mit zu tun hatten, und dann guckt, wenn sich da was vielleicht anbahnt, okay, da lässt sich vielleicht was machen, dass man dann guckt, okay, wie kann man das jetzt wirklich praktisch umsetzen? Kann man da jetzt mal irgendwas machen? Kann man da eine Anfrage stellen? Kann man vielleicht mit irgendwem reden, dass da irgendwas möglich ist?
Das ist ja, führt ja zum dem nächsten spannenden Punkt, was du gerade selber sagtest, diese 20 Jahre beispielsweise, ne, die man, wie willst du die überblicken, wenn du neu bist, ne? Führt das dazu, dass man sich gleichzeitig immer wieder überwinden muss, auch wenn ich mir jetzt doof vorkomme, ich frage es trotzdem, weil wenn du es nicht tust, bleibt es nachher liegen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte schon öfters Ideen und dann habe ich mich jedes Mal hinterfragt, wurde das vielleicht schon mal so gestellt? Ich kann auch nicht der Erste sein, der darüber nachdenkt, und so weiter. Und dann hat man sich immer gefragt, okay, will ich den Daniel jetzt zum Beispiel, will ich den jetzt noch ein achtes Mal damit nerven? Mhm. Aber auch der hat immer gesagt, frag ruhig fünfmal. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ja, das, was ich auch sehr, sehr schätze an dieser Ratsarbeit, dass man auch wirklich weiß, ich kann jetzt auch noch ein sechstes Mal doof fragen, sage ich mal so. Mhm. Und wenn es am Ende schon mal gestellt wird, dann ist das halt so. Aber hat man sich trotzdem Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber oft ist es sogar wirklich so, dass man ist vielleicht überrascht, das wird doch noch gar nicht gestellt, hat doch vielleicht noch keiner darüber nachgedacht. Oder vielleicht haben schon Leute darüber nachgedacht, aber sich eben nicht getraut zu fragen.
Ja.
Und dann kann man doch relativ viel angehen, wenn man sich da in diese Richtung überwindet.
Oder es blieb einfach liegen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und man packt es nochmal an, so, ne?
Ja.
Dieses Grundinteresse, was dich ja auch in die Politik gebracht hat, ne, gerade auch in Remscheid Dinge wahrzunehmen und Dinge ändern zu wollen. Wie ist das entstanden? Wann?
Einfach durch ein Grundinteresse erstmal, glaube ich, an sich, in Politik, ins politische Geschehen. Und dann habe ich mir schon ganz, ganz früh gesagt, okay, ich will aber auch irgendwie mit anpacken. Nicht nur darüber philosophieren und vielleicht, ne, irgendwie sowas, sondern ich will wirklich auch selber irgendwas machen. Und das geht natürlich am besten vor Ort. Ne? Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich will, wenn ich irgendwo in eine Partei eintrete, für mich war es eigentlich schon relativ früh klar, dass es die SPD wird, gesagt, dass ich meinen Mitgliedsbeitrag auch von meinem eigenen Geld bezahlen will. Deswegen habe ich wirklich meine Ausbildung angefangen und in dem Moment, wo ich mein erstes Gehalt drauf hatte, habe ich den Mitgliedsbeitrag ausgefüllt.
Das ist cool.
und habe auch angefangen, direkt im Ortsverein bei den Jusos aktiv zu sein, mich einzubringen. Habe gesagt, das ist wirklich das, was mir Spaß macht. Und da will ich auch in Zukunft hin, zu sagen, ich gehe durch die Straßen, so banal, wie sich das anhört, aber diese eine Bank, diesen Baum oder sowas, da habe ich mitgewirkt, dass das jetzt hier so in Remscheid besser ist, dass die Leute sagen, ich habe endlich eine Bank, auf die ich mich hinsetzen kann, und da hat sich jemand drum gekümmert, als Beispiel, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was einen so angetrieben hat, auch schon, sag ich mal, als jüngerer Mensch.
Aber es ist natürlich ein super Beispiel, weil gerade die Bank und der Baum ist ja eben nicht banal, sondern für die Menschen, die da jetzt vielleicht ewig drauf warten, ist es eine Lösung, die man findet. Und du siehst ja auch so, das ist ja auch anders als vielleicht auf einer höheren Ebene sozusagen, du siehst ja auch einfach ein Ergebnis, ne? Und kannst es anfassen. So.
Ja, ich glaube, das ist das, was man an der Kommunalpolitik schätzt oder auch viele eben so ein bisschen übersehen, ne? Es ist diese Politikverdrossenheit, die man ja auch oft zum Beispiel im Wahlkampf oder so spürt, es ändert sich eh nichts und die Politik und die da oben, und man doch auch manchmal, glaube ich, sehr selbstreflektiert sagen muss, niemand stimmt zu 100% mit seiner Partei überein. Mhm. Also das sage ich zumindest. Mhm. Und jeder, der das sagt, lügt, meiner Meinung nach. Es gibt es einfach nicht. Ich glaube, man muss sich einfach eingestehen, okay, ich engagiere mich hier zum Beispiel in einer Partei, die passt einfach am besten zu mir, aber ich bin trotzdem eigener Mensch. Ich bin trotzdem kein Parteiroboter und bin irgendwie nur eine Kopie von irgendwem. Ich bin ich und ich mache ja meine Politik und ich bin vielleicht, hört mir erstmal zu, was vielleicht meine Ideen sind, und findet ihr mich vielleicht doch besser, als ihr erstmal denkt.
Ja, und man muss ja auch nicht, das kann man auch, glaube ich, von keinem Menschen erwarten, sonst wären es Roboter. Wenn du 100 Themen hast, wirst du nicht 100 Themen gleich gut, gleich wichtig und auch gleich richtig finden können. Da, wie denn? Und dazu gibt es ja eben auch die Arbeit in den Gremien, Fraktionen und so weiter, um sich eben auch einfach auszutauschen und auch zu reiben, ein Stück weit. So, ne? Dieses sich reiben, auch sich mal nicht einig sein, andere Meinungen aushalten zu können, so, ne? Ist das was, was dich daran auch reizt? Kannst du das gut? Hat die politische Arbeit dich da nochmal irgendwie ein Stück weit geschärft?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt in Richtung Selbstreflexion, sich auch einzugestehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile nicht mehr 100% den Ansichten, die ich bei Parteieintritt hatte. Mhm. Ne? Und das liegt nicht irgendwie daran, dass ich mich komplett gewandelt habe. Man hat sich, glaube ich, weiterentwickelt und auch zum Beispiel, und ich mag sehr gerne in politische Diskussionen gehen, in den Austausch, um sich eventuell am Ende auch vielleicht dahin stellen zu können und zu sagen, ich wurde eines Besseren belehrt oder ich habe jetzt eine andere Sichtweise darauf. Oder natürlich auch der Gegenüber sagt, ey, du hast mich wirklich davon überzeugt, ich denke jetzt so und so. Und ich glaube, ich habe beide schon erlebt und bin auch auf beide stolz, dass ich sagen kann, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich diese und diese Ansicht vielleicht mal hatte, aber ich habe in der Zeit gemerkt, ich sehe das jetzt so und so.
Ja, Weiterentwicklung.
Und das ist, glaube ich, das, was ich sehr, sehr daran schätze, dass man eben auch diese Möglichkeit hat, so in den Diskurs zu gehen. Und ich glaube, wenn es sachlich und freundlich bleibt, dann kann eigentlich jeder davon profitieren, in solche Diskussionen zu gehen.
Hast du das im ersten halben Jahr im Rat sachlich, freundlich erlebt?
Ja, bis jetzt ja. Also vor allem eher innerparteilich, sage ich mal, ne, wenn man hier so über Sachen diskutiert, aber auch über Parteigrenzen hinaus. Also ich würde sagen, fast von jeder Partei kann ich mindestens eine Person aufzählen, mit der ich auch außerhalb der Ratsarbeit ein Bier trinken gehen würde oder auch schon gemacht habe und gar nicht dann darüber nachdenke, ist der jetzt von Partei XY, sondern das ist einfach ein netter Mensch. Der hat politisch andere Ansichten, sonst wären wir nicht in unterschiedlichen Parteien. Das macht ihn aber trotzdem nicht zu einem schlechteren Menschen.
Ja.
Und trotzdem komme ich persönlich zum Beispiel gut mit ihm klar. Und dann, ich glaube, das ist auch wichtig, weil es auch den Horizont deutlich erweitert und man nicht immer nur mit einer Scheuklappe durchs Leben läuft, sondern auch wirklich weiß, okay, das ist auch in Ordnung. Der hat diese Ansicht, der hat diese Ansicht. Und das hilft einem, glaube ich, am Ende nur weiter.
Absolut. Zumal man sich ja auch dann über Politik unterhalten kann. Und auch wieder seinen eigenen Horizont erweitern kann, aber auch einfach sagen kann, was weiß ich, der, die so und so, mit dem gehe ich gerne ins Kino, weil, Punkt. Und ob der jetzt gelb, grün, schwarz ist, so what?
Ja.
Ne? Also so, ne? Jetzt hast du ja, das ist ja das Spannende, halt mal kurz im Vorgespräch, du arbeitest ja am Amtsgericht Wuppertal, das heißt, du bist dann Verwaltungsfachangestellter, heißt das richtig? Oder
sage Justizfachwirt.
Justizfachwirt, ah, genau. Okay, das klingt deutlich besser und auch nach einer Ausbildung und Fortbildung wahrscheinlich, ne? Und Fachwirt macht man ja ergänzend zur Ausbildung.
Ich habe die Ausbildung zum Justizfachangestellten gemacht, auch am Amtsgericht Wuppertal. Und dann habe ich als solcher auch über ein Jahr gearbeitet am Amtsgericht Remscheid als Fachangestellter und habe dann den verkürzten Vorbereitungsdienst zum Fachwirten gemacht. Das war dann zentralisiert im Ausbildungszentrum in Essen ein halbes Jahr. Das ist auch eigentlich, das kann man auch als normale Ausbildung machen, aber da ich den Fachangestellten quasi schon hatte, konnte ich das um nur ein halbes Jahr verkürzt machen und genau, bin seitdem dann wieder seit September letzten Jahres dann als Fachwirt in Wuppertal wieder.
Was macht man da so? Muss man so umreißen? Also.
Ja, wollte ich gerade sagen, sonst wird es ein langes Thema. Ja. Also grundsätzlich ist es, ja, wie du schon so ein bisschen gesagt hattest, die Aktenverwaltung. Das kommt auch immer sehr darauf an, in welcher Abteilung man ist. Also ich bin jetzt in Wuppertal auf der Erwachsenenstrafabteilung. Das heißt im Endeffekt, ich habe meine Abteilung, meinen zugewiesenen Richter. Und alle Fälle, die er quasi bearbeitet, sind größtenteils noch Papierakten, aber auch, wir haben auch eine elektronische Akte und die werden bei mir verwaltet. Alle Fristen, alle Sachen, die als Briefe rausgehen, die schönen gelben Briefumschläge, die man ja so kennt, also die falte ich, ich mach das, ne? Ich druck das aus, ich führe das aus, die Verfügungen von den Richtern, die Kosten, etc. pp. Also eine ganz lange Liste von Aufgaben. Ja. Wenn die Bürger irgendwelche Fragen haben oder sowas, ich bin die erste Anlaufstelle, die können mich anrufen, man kann Rechtsmittel bei mir einlegen. Also man kann, wir sind quasi so die erste Anlaufstelle. Das heißt, man nennt es intern Geschäftsstelle.
Was auch wahrscheinlich bedeutet, wenn es erwachsene Strafabteilung ist, dass Menschen, die dann, wie soll man sagen, Post bekommen haben vom Amtsgericht mit irgendeiner Art von Vollzug, bei dir anrufen und sagen, hör mal, sehe ich anders, oder?
Ja, das ist das täglich Brot, ne? Es ist ja natürlich, ne? Und auch da gilt es dann natürlich auch, die Kontenance zu bewahren.
Wollte und ich gerade sagen.
Mit jedem, egal was da vielleicht für ein Tatvorwurf im Raum steht, mit jedem gleich zu reden, gleich freundlich und die gleiche Geduld aufzuweisen, auch bei gewissen Parteiidentitäten zum Beispiel natürlich auch, das weiß man auch.
Ja.
Aber in dem Moment bin ich natürlich nicht für die Partei da, sondern als in meinem Beruf. Und genau,
die meisten
sind natürlich nicht unbedingt glücklich, oder verstehen es auch nicht. Manchmal gibt es auch Sprachbarrieren, also verstehen sie es wirklich vielleicht nicht.
Ja.
Und das sind alles Hürden. Die sind immer unterschiedlich. Also jedes Telefonat ist anders.
Du weißt, also Überraschungsei, ne? Du weißt nicht, was passiert, ne? Du bist jedes Mal, also auch wahrscheinlich so völlig unvorbereitet, klar. Ne?
Genau, also man weiß nie, was auf einen zukommt. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch freundliche Telefonate, das will ich gar nicht davon abweichen. Es gibt natürlich viele Rechtsanwälte oder Leute, die wirklich keine bösen Menschen sind, sondern einfach nur vielleicht irgendwas übersehen haben und hier und das eigentlich wirklich sehr, sehr freundlich klären wollen. Und auch die geben einem auch manchmal was zurück und sagen einem dann, herzlichen Dank für dieses sehr freundliche Telefonat. Und das macht auch manchmal einen was. Hat man auch mal ganz gerne, wenn die Leute einen nicht nur wie in 80% der Fälle anschreien, beleidigen oder was auch immer, ne?
Du hast natürlich auch dann wahrscheinlich, ich sag mal, alle Arten von sozialer Schicht, alle Arten von Herkunft, alle Arten von möglichen Straftaten, von 20 Euro Bußgeld, weil in der 30er-Zone 38, keine Ahnung, bis hin zu schwerwiegenden Dingen. Vermute ich mal, ne?
Ja, also das ist vor allem am Amtsgericht so, dass wir größtenteils natürlich vor allem jeden salopp gesagten Kleinscheißer haben.
Klar, ist ja Amtsgericht, Landgericht.
Genau, ne, deswegen, also das geht aber trotzdem, also die Grenze ist natürlich trotzdem hoch, ne? Aber es ist natürlich viel Schwarzfahren, also Erschleichen von Leistungen zum Beispiel.
Schwarzfahren, klar.
Geringfügiger Diebstahl und was auch immer, einen Betrug, was auch zum Beispiel sehr, sehr oft ist, dass die Leute dann zum Beispiel eine Arbeit anfangen und sich aber nicht beim Jobcenter abmelden, was dann ein Betrug ist. Und das sind auch, das ist eigentlich so täglich. Also macht 50% aus diese drei Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ja, wie du bereits gesagt hattest, aber aus unterschiedlichsten Schichten. Also wirklich alles komplett durch. Natürlich merkt man schon teilweise, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Brücke, die man vielleicht auch politisch schlagen kann, dass man doch an vielen Stellen merkt, dass natürlich Armut der größte Faktor für Kriminalität ist. Das ist einfach so und das merkt man auch in der Praxis.
Also nicht eine Form von Fahrlässigkeit oder Bösartigkeit, sondern teilweise auch einfach Verzweiflung.
Ja, also das würde ich schon, glaube ich, größtenteils unterschreiben. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar. Aber es ist größtenteils schon so, vor allem, wenn wir über Delikte wie Erschleichen von Leistungen reden, dass niemand, glaube ich, aufgestanden ist und gesagt hat, ich möchte jetzt unbedingt die WSW abzocken,
ja.
Sondern dass eben meistens dann doch, ja, auf gut Deutsch gesagt, arme Schweine sind, ja. Die einfach kein Geld haben. Geld haben, um sich jetzt noch ein Ticket für die Schwebebahn zu holen. Oder auch manchmal aus gutem Interesse. Das sind auch oft Leute, die wollten zu ihrem Bewährungshelfer, um eigentlich ihren Auflagen nachzukommen und haben in dem Zuge aber dann natürlich wieder, ich hatte noch eine, die hat
das ist dann echt dramatisch, ne?
Ein Ladekabel geklaut, weil ihr Handy, weil sie ihrem Bewährungshelfer schreiben wollte. Ja, hat sie natürlich eigentlich, der Grundsatz ist ja genau richtig gewesen,
ja.
Aber natürlich die Tat an sich nicht. Und auch da gilt es natürlich dann immer wieder, das eine ist persönlich, wie denkt man persönlich darüber, tut einem die Person leid, sieht man das vielleicht auch politisch ein bisschen kritisch oder anders, aber andersrum muss man natürlich seinen Job machen.
Spannend.
Und ja.
Aber es ist witzig, was du gerade sagst mit der Armut. Ich war gestern beim Bäcker, es war ein warmer Tag, ich habe noch Brötchen geholt, ne? Und dann sagte dann, war eine Kundin vor mir, eine ältere Dame, sagte, Mensch, bei euch ist ja heute nicht viel los. Liegt es an der Wärme? Sagt die Bäckerin, Frau Verkäuferin, nee, es ist Monatsende. Und ich so, verdammt.
Ja.
Ja, es gibt Menschen, die am Monatsende nicht mehr zum Bäcker gehen können. Alter Falter. So, dann machst du dir in deinem eigenen Alter vielleicht gar nicht so Gedanken drüber, aber das sind ja auch die Menschen, die dann möglicherweise, ich will nicht sagen, die Brötchen klauen, aber vielleicht doch die Brötchen klauen müssen.
Ja.
Also was macht das mit dir? Also das sind ja auch immer alles Schicksale, ne, die du da am Telefon hast.
Auf jeden Fall. Ich habe, ob man die am Telefon hat, ob man die Akte vor sich liegen hat.
Oder so.
Und ja. Das ist es ja. Es ist für mich in dem Moment erstmal nur ein Stück Papier, aber es ist jedes Mal ein Schicksal hinter. Sei es dann eben der Arme, der Schwarzfahren in dem Sinne als einzige Option sieht oder sich das Brötchen zu klauen, weil er einfach Hunger hat und kein Geld hat.
Weil er vielleicht zum Arzt muss.
Ja, oder natürlich auch härtere Sachen, zum Beispiel Kinderpornografie, Vergewaltigungen oder sonstige Misshandlungen oder sowas. Das sind natürlich dann auch nochmal Sachen, wo man doch nochmal, ich glaube, einmal mehr schluckt. Wirklich, ja. Und trotzdem das leider und so, so muss man es dann einfach sagen, es eine Massenarbeit ist und man nicht die Zeit hat, dann doch noch groß darüber nachzudenken,
vielleicht
sondern es ist
besser,
halt eine
Akte. Einen selbst manchmal.
Ja, da kann man so oder so sehen, aber es muss halt weitergehen und es muss die nächste Akte und zack und zack und zack und zack und zack. Ne? Und weil anders kommt man auch leider bei dem Arbeitsaufwand nicht mehr hinterher.
Jetzt das Spannende ja, dass du ja als ehrenamtlicher Politiker in Remscheid Anfragen, Anträge an die Verwaltung stellst und gleichzeitig in Wuppertal bei einer Verwaltung arbeitest. Ne? Das ist natürlich nochmal eine Situation, wo du nochmal einen anderen Blick hast. Ne? Ist das schon mal, also hilft dir das zu verstehen, dass eben manchmal Dinge halt länger dauern und wo vielleicht ein Politikerkollege sagt, oh, es dauert so lange. Also.
Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Also natürlich muss man sagen, eine Stadtverwaltung ist natürlich nochmal was anderes als jetzt eine in einem Gericht.
Klar.
Wir haben natürlich auch eine Gerichtsverwaltung selber, ist auch nochmal was anderes als zum Beispiel die Strafabteilung. Mhm. Aber genau, also den Punkt auf jeden Fall, das hatten wir auch kurz vorher im Vorgespräch, dass man dann sagt, als Außenstehender, und das kann man ja auch einem gar nicht verübeln, wenn man dann da steht und sagt, warum braucht man dann jetzt hier 3 Monate für einen Antrag, für irgendwas, warum brauchen die so lange und dann wollen die auch noch Geld oder so von mir haben. Aber wenn man intern dann da sitzt und selber weiß, wie es ist, wir sitzen da wirklich teilweise, ich konnte meine Fenster nicht mehr öffnen, weil meine Fensterbank voller Akten ist. Und da können aber auch die Leute vor Ort nichts für. Ne? Da kann ich nichts für, da kann auch mein Chef erstmal nichts für, weil der auch nur die Mittel bereitgestellt bekommt. Ne? Also das ist auch dann wieder ein riesiger Rattenschwanz, sage ich mal, der bis ganz nach oben geht. Es ist so viel. Es ist zu wenig Personal. Es ist eine fehlende Digitalisierung, immer noch. Mhm. Ne? Und auch einfach eine fehlende Planung. Über Jahre gewesen, diese Alterslücke, die wir vorhin kurz besprochen hatten. Wir haben einfach eine zu große Alterslücke. Wir bilden jetzt mittlerweile aus, aber wir haben jahrelang zu wenig ausgebildet. Und jetzt gehen so viele Leute in Rente oder Pension. Und das fällt uns jetzt allen auf die Füße, egal ob bei Gericht, bei der Stadtverwaltung, bei sonstigen, in sehr, sehr vielen Bereichen fällt uns das jetzt auf die Füße. Und dann hat man doch schon mal Verständnis, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt so überlege, bei mir auf Arbeit dauert es auch manchmal einen Monat oder zwei. Mhm. Und da kann ich dann auch nichts machen, weil für jeden ist das natürlich seine eigene Sache. Du hast jetzt nur einen Antrag und für dich ist das gerade das Wichtigste. Klar. Aber ich habe da hunderte von Anträgen liegen und auch manchmal welche, für die ich viel, viel länger brauche als für den anderen. Mhm. Und da kann man irgendwann nicht mehr richtig priorisieren. Ne?
Das aber wiederum macht es natürlich auch oder hilft einem dabei, Dinge dann in der politischen Arbeit einzuschätzen, ne? Also, weil man weiß, okay, Leute, was ihr hier wollt, das ist umsetzbar, was ihr da verlangt, ist einfach momentan nicht lösbar. So, ja. Ne? Ja. Welche oder für welche Themen bist du eigentlich in einem schon angetreten? Also zum einen für welchen Wahlkreis und was sind eigentlich so die, was sind die Themen, mit denen du dich vor allem beschäftigst?
Ich bin für den Wahlkreis Ratholz angetreten. Mhm. Das ist ein ziemlich besonderer Wahlkreis, wie ich finde, weil er sieht auf der Wahlkreiskarte ein bisschen aus wie eine Wurst. Ja, also er ist ziemlich langgezogen. Mhm. Ne? Also ja, man hat, das sagt ja auch schon so der Name, man hat den Rat ja als eigenen, man hat quasi den Holz als mhm eigene Nachbarschaft mhm und so den Strang dazwischen. Ja, das Straße ist so der Richard-Lindenberg-Platz mhm und die Königstraße, so ungefähr kann man ja sich das vorstellen. Und politisch angetreten bin ich vor allem, ich habe ja wie gesagt selber eine Ausbildung gemacht mhm und habe mich schon ziemlich damit identifiziert. Auch mhm ich war auch in der Jugend- und Auszubildendenvertretung damals mhm und habe auch ziemlich genau dafür gelebt, deswegen auch die SPD zu sagen, diesen andere Bildungschancen mhm gleichwertig. Nicht nur, es ist nicht nur eine Ausbildung, es ist eine Ausbildung, das ist ja gut so.
100%. Ja?
Und auch jungen Menschen auch mitzugeben, er muss nicht immer Abitur machen. Man kann, das will man gar nicht schlecht mhm reden, mhm, aber es ist eben auch einfach nicht schlecht und es ist für jeder hat einen anderen Weg, den er gehen möchte ja oder kann. Und ich glaube, das zu fördern, das hat mich so ein bisschen da reingebracht. So, wenn ich dann schon wieder höre, man will an den 8-Stunden-Tag rangehen und an ein Streikrecht und sowas, genau das sind so die Themen, wo mir dann so ein bisschen das sozialdemokratische Herz mhm brennt. Sage ich mal, es sind natürlich auch viele andere Sachen. Ne? Das mhm ist, ich glaube, in vielen Sachen hat man so eine Grundeinstellung und sagt, okay, das interessiert mich auch, aber das mhm ist so mein Kern, sage ich mal. Das hat natürlich auch mit der Arbeit zu tun in Richtung so Sicherheitspolitik, Ordnungspolitik, dass man mhm dann doch sagt, wenn man natürlich klar, schon in einem Gericht arbeitet, dass man doch dann, glaube ich, so ein gewisses mhm Ordnungsgefühl mhm hat mhm und auch dieses Gefühl hat, okay, man ist ja dann so ein bisschen auf der Seite des Gesetzgebers, sage ich mal, mhm, schon auch zu sagen, okay, die Gerichte, und das merkt man dann oft, wenn dann auch über Urteile oder so gemeckert wird, machen im Endeffekt ja nur das, was sie auch für einen Spielraum haben.
Ja.
Und diesen Spielraum muss ja auch jemand vorgeben mhm in den Gesetzen. Mhm. Und wenn wir uns darüber beschweren, dass die Strafen zu lasch sind, dann muss man beim Gesetzgeber anfangen. Ne, bei den Leuten, die es wirklich auf den Weg bringen. Und das ist auch stimmt so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, okay, dann muss man auch mal da ansetzen.
Mhm. Absolut. Und darf ich dann wiederum als Bürger nicht beschweren, dass die Strafen härter sind. Also, ja. So, würdest du, um dann bei dem Thema mal gerade zu bleiben, Thema Ordnung und Sicherheit, wie sicher und gut aufgestellt empfindest du in Remscheid zum Beispiel?
Eigentlich relativ gut. Mhm. Also zumindest in dem Vergleich, zu dem es dargestellt wird. Also ja, ich glaube, die meisten, wenn man die jetzt fragen würde auf der Straße, ist total unsicher und traue mich nachts nicht mehr raus. Mhm. Aber ich glaube, man muss die Realität, glaube ich, mal doch ein bisschen nüchterner betrachten und ein bisschen weniger auf die Social-Media-Posts hören, in dem einem oft Angst gemacht wird. Mhm. Natürlich ist man an gewissen Stellen, glaube ich, fühlt man sich unsicher. Das, glaube ich, kriegen wir aber nie weg. Einfach, weil das in der Natur des Menschen liegt.
Und wahrscheinlich in keiner Stadt der Welt weg.
Das kriegst du nirgendwo weg. Ne? Aber ich glaube, es geht darum, hat man das Gefühl, dass gewisse Sachen angepackt werden, auch mhm zum Beispiel von der Politik, fühlt man sich noch in einer Lage, wo man sagt, ich vertraue jetzt darauf, ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich jetzt die 110 wähle, da kommt auch jemand. Da kommt jemand, der beschützt ja mich. Und ich glaube, das Gefühl habe ich schon noch. Mhm. Ne? Also das heißt nicht unbedingt, dass alles perfekt ist, was Polizei und KOD mhm oder so angeht. Aber ich glaube, wenn wir es grundsätzlich erstmal betrachten, kann ich schon, glaube ich, sagen, dass ich mich gut und sicher fühle, auch bei der Arbeit, die eine Polizei oder ein Ordnungsamt machen in mhm dieser Stadt.
Und du wohnst ja selber, glaube ich, auch in der Innenstadt, ne?
Sehr
zentral.
Ja.
So, ne? Und letztens noch getroffen beim Ortsrundgang vom Markt an, runter dann in die Brunnengasse. Und das ist ja, gerade Markt ist ja auch so eine Ecke, wo manche dann sagen, ah nee, weiß ich nicht.
Also, auf jeden Fall, ja.
So. Das heißt, du, wenn du dich in dieser Ecke wohlfühlst oder sicher fühlst, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass es objektiv gesehen sicherer ist, als es mancher vielleicht empfinden mag. Ratholz, ich weiß noch, da hatten wir mal ein Nachbarschaftsgespräch, da war die Ulla noch genau aktiv. Und das war krass. Also ich finde das da total nett, weil da unten ist ja der Spielplatz, ne? Und da waren so viele Menschen, die wirklich, also bestimmt 50 oder so, die wirklich auch teilgenommen haben. So, ist das was, wo du auch sagst, genau dafür mache ich das, ne? Dass das auch Menschen auch mitzunehmen. So, ja. Und wir sind ja hier nicht im Elfenbeinturm, so, nee, ne?
Eigentlich genau das, genauso mhm wie du es gesagt hast, das ist das, was im Endeffekt einen so ein bisschen auch dafür belohnt, mhm, ne? Dass man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe mir jetzt hier auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen, aber da kommen die Leute auch. Die schenken einem das nicht, also die sagen einem nicht hier, komm, du kannst einfach. Die haben natürlich auch Forderungen und zu Recht natürlich auch. Und ich glaube, das ist das Geben und Nehmen. Und wenn man dann sieht, da gibt es aber Bürger, zum Beispiel jetzt am Holz, du hast es angesprochen, bei dem Bürgergespräch damals, aber auch jetzt im Wahlkampf habe ich das erlebt, da die Leute kamen zu den Ständen, die kamen zu dem Spielplatzfest, die kamen, wenn ich zu einem Bürgergespräch eingeladen habe. Aber die haben natürlich auch erwartet, das, was von mir zurückkommt, und dass ich überhaupt mich auch da präsentiere, auch zum Beispiel außerhalb des Wahlkampfes. Das war mir auch einfach wichtig zu zeigen, es geht hier nicht nur um Wahlkampf und einfach um irgendwie, man will irgendwie im Stadtrat und dann legt man mal die Füße hoch, sondern nein, man kümmert sich hier um die Leute und das geben die einem dann auch zurück. Und das finde ich am Holz sehr, sehr klasse. Da gibt es wirklich eine sehr, sehr eingelebte Nachbarschaft, die sich wirklich auch darum sorgt und kümmert, wie läuft es hier bei uns in der Nachbarschaft, was wollen wir hier haben? Und das finde ich schon ziemlich klasse.
Dieser Quartiersgedanke ist ja absolut ausgeprägt. Ja. Ne? Gleichzeitig natürlich auch für dich Verantwortung und auch Fallhöhe, denn wenn du jetzt nicht lieferst, wäre auch blöd. Ne?
Klar, ich glaube, da ist immer wichtig, dass man von Anfang an klar macht, was geht, was nicht. Mhm. Ja, ich glaube, man kann immer viel versprechen, immer das Blaue vom Himmel und ich mache und ich tue, aber genau dann hat man eben diese Fallhöhe. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir vorgenommen habe, und ich glaube, sagen zu können, dass ich das bis jetzt auch ganz gut gemacht habe, von Anfang an zu sagen, okay, bei der Sache zum Beispiel, glaube ich, das wird kritisch. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Mhm. Oder da, das werde ich mal mitnehmen. Aber ich werde mich dann zurückmelden, ich kann nichts versprechen. Dann kam auch natürlich die Erwartung nicht so hoch. Ja. Die Leute wussten auch, ich bin ehrlich zu ihnen. Ja. Ich sag ihnen, ich erzähle denen hier nichts, was ich nicht wirklich halten kann. Ja. Und dann habe ich die Leute aber auch auf dem Laufenden gehalten und habe gesagt, ich habe mich jetzt hier informiert und ich habe das und das gemacht. Und guck mal hier und guck mal da.
Was für Themen sind das zum Beispiel?
Also zum Beispiel ging es darum, dass der Spielplatz Holz, der sollte ja umgebaut werden, der wurde auch umgebaut, der hat ein neues Spielgerüst bekommen. Da habe ich auch mit Flyer verteilt, aber größtenteils war es die Arbeit eben der Nachbarn. Die haben Geld gesammelt und die haben da wirklich was für getan.
Ja.
Und aber da erwartet man sich eventuell auch Unterstützung.
Ja.
Ne? Oder dann ging es jetzt darum, dass jetzt die Notschlafstelle der Caritas jetzt temporär am Holz war. Und auch da war ein bisschen Unmut am Anfang. Wir wurden nicht informiert, weil das so eine Nacht- und Nebel-Aktion war. Da konnte die Stadt erstmal nicht direkt sehr, sehr viel für. Aber ich kann das auch wieder da verstehen. Da haben wir wieder diese zwei Seiten. Ich kann das verstehen, warum das von der Stadt so gelaufen ist. Und genauso kann ich natürlich die Anwohner verstehen. Und da war es dann einfach wichtig, oder habe ich auch meine Aufgabe drin gesehen, dass ich direkt so zeitnah, wie es für mich möglich war, die Leute informiert habe.
Das ist oft der Punkt,
Kommunikation. Und mich dahingestellt habe. Ich habe mit dem Daniel zusammen, haben wir uns dahingestellt und haben direkt ein Bürgergespräch gemacht und haben gesagt, so, wer jetzt Fragen hat, der kann vorbeikommen. Da kamen auch wieder richtig viele Nachbarn und Eltern und haben ihm ihre Sorgen bekundet, haben Informationen von uns bekommen. Teilweise waren sie sehr zufrieden damit und bei anderen, da hat man dann gesagt, okay, das nehmen wir mit, auch von denen. Ne? Anfragen, Anforderungen. Ja. Und auch da haben wir uns im Nachhinein nochmal gemeldet. Da bin ich durch den ganzen Holz nochmal gelaufen, habe die Briefe verteilt. Das, was ich dann aus diesem Gespräch mitgenommen habe und dann zum Beispiel beim Oberbürgermeister, bei anderen Fachdiensten, überall erfragt habe, nachgehakt habe, um eben eine Antwort zu liefern.
Ja.
Und dann kam natürlich auch wieder eine sehr, sehr positive Rückmeldung in die Richtung. Und das ist das, was man dann am Ende will. Man kann nie, glaube ich, alle glücklich machen. Es gibt immer Leute, die auch irgendwie stänkern oder einen falsch verstehen wollen. Da muss man da kann man irgendwann nicht mehr machen.
Ist auch keine Energie
aber
nötig.
Das ist aber auch das, was ich von Anfang an gesagt habe. Auch die Leute, die mich vielleicht in dem Moment nicht gewählt haben oder erstmal kritisch sind. Ich mache auch für die das. Und ich bin auch immer offen dafür, dass man mich anspricht und sagt, ich habe noch das und das Thema und ich habe noch das. Oder auch da, das ist nicht so ganz so gelaufen, kannst du nochmal drüber gucken. Da gehe ich von Anfang an rein und sage, ich bin nicht perfekt.
Ja. Diese, ich nenne es mal sublokalen Themen, ne? Wie jetzt Radholz, da bist du ja super an der Quelle. So. Dann gibt es natürlich auch immer die Themen, die im Rat verhandelt werden und so, diese großen Remscheid-Themen. Ne? Wie erlebst du das in dem Verhältnis? Ne? Bei dem einen ist es ja wirklich, da kommt Frau Müller an den Stand und sagt, hör mal, oder hören Sie mal, das und das habe ich, oder danke für die Information. Ist das bei den großen Themen dann schon so, ohne jetzt zu unken, dass man merkt, boah, da komme ich an Grenzen? Oder ist es eher so, dass du denkst, nee, eigentlich können wir da ja im Team, ne, oder in der Fraktion auch Dinge bewegen?
Ich glaube an sich beides. Also ich glaube, bei beiden Sachen kann man gut vorankommen. Das Sublokale ist natürlich ein bisschen persönlicher. Man ist, ne, ich bin der Ansprechpartner vom Rathaus und Leute wissen, die kommen zu mir und ich weiß auch genau, zu welcher Frau Müller ich dann jetzt an der Tür klopfen muss, um mir zu sagen, hören Sie mal, Sie haben mir letztes Mal das mitgegeben und jetzt habe ich hier die Antwort für Sie. Das ist natürlich nochmal was anderes.
Total.
Was nicht heißt, dass das andere Thema natürlich, das kann stadttechnisch gesehen ein bisschen größer sein, ein bisschen relevanter, aber ist natürlich unpersönlicher. Ist nicht nur ein Ansprechpartner, ist, wie du schon gesagt hast, ein ganzes Team, eine Fraktion, eine Gruppe. Aber umso besser fühlt sich natürlich auch am Ende an, wenn man dann da weiterkommt. Ne? Wenn man dann sieht, wir haben jetzt dann zum Beispiel vielleicht in Zukunft auf einmal dann Designer Outlet Center stehen. Wir haben da jetzt auf einmal ein neues Freibad stehen.
Ja.
Wir haben jetzt und.
Oder einfach mal weniger Müll.
Oder weniger Müll, genau.
Diesen Zeiten Erfolg ist.
Genau, aber ich glaube, genau, zum Beispiel in der Sache ist es dann auch wichtig, wie wir es gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir labern da jetzt nicht noch länger, sondern wir machen da jetzt einen Antrag. Wir machen da aber auch einen Antrag mit allen anderen demokratischen Fraktionen, dass man auch da nach außen zeigt, und nicht nur zeigt, sondern auch macht, wir arbeiten hier bei den wichtigen Themen schon zusammen. Und wir können uns auch darauf einigen, was wir hier wirklich angehen wollen.
Hundertprozentig, ja.
Ich glaube, das ist schon das richtige Zeichen.
Das alles passiert ja in Remscheid. So. Du selbst wohnst mittendrin, viel mehr Mitte geht ja kaum. Warum und wofür lohnt es sich aus deiner Sicht, sich gerade hier einzusetzen? Ich habe in meiner Podcast auch schon das Thema gehabt, manche gehen nach der Schule dann weg, manche kommen wieder, manche bleiben hier, manche sagen, um Gottes Willen, ganz weit weg. Du lebst hier, du engagierst dich hier, nichts gerade, das kann man jetzt nicht sehen, aber nichts gerade völlig voller Überzeugung. Warum in Remscheid?
Ja, ich glaube, die erste Frage, also die erste Antwort darauf ist vielleicht nicht das, was man direkt hören will, aber natürlich, weil ich hier einfach aufgewachsen bin. Ne? Mhm. Das ist aber auch, glaube ich, die natürlichste Antwort.
Wahrscheinlich.
Man ist hier aufgewachsen, man hat hier seine Heimat geboren, bin ich hier nicht. Übrigens, ich bin in Geldern geboren, das ist im Kreis Kleve.
Ah, okay.
Aber seitdem ich denken kann, bin ich in Remscheid. Und ich glaube, diese Verwurzelung, das hat ja weniger zu tun mit, wo ist man jetzt genau geboren, sondern was fühlt sich für dich die Heimat an? Genau, und das ist eben
Remscheid. Das hat dich geprägt.
Genau, das ist eben Remscheid, größtenteils eben bei meinen Eltern habe ich am Hasten gelebt, das ist Radholster, deswegen diese Ecke auch, der Hasten, das ist eben die Wurzeln, die ich geschlagen habe, nicht nur mit Familie, auch mit Freunden und auch mit der Arbeit, ob es jetzt die Nachbarstadt Wuppertal ist oder wie gesagt zeitweise in Remscheid gearbeitet habe, aber weiter weg kann ich mir da noch nicht vorstellen. Mhm. Es ist einfach, ich das habe ich ja auch bei der Sicherheitssache gesagt, ich glaube, dass unsere Stadt doch oft ein bisschen zu schlecht gemacht wird für das, was sie eigentlich ist. Und ich glaube, auch genau deswegen lohnt es sich nochmal einen Ticken mehr, auch zu sagen, genau jetzt setze ich mich ein und genau jetzt mache ich mich stark für die Stadt. Hier ist nicht alles perfekt, hier ist nicht alles super, aber genau das will ich ein bisschen nach vorne bringen und diese Stadt nach vorne bringen. Und nicht einfach mich, ich sag mal hart gesagt, mich verpissen und irgendwo mich ins gemachte Nest legen, sondern wirklich sagen, ich packe hier an. Und wenn mir das nicht gefällt, ja genau, dann gehe ich diese Sache eben an.
Ja.
Aber genau deswegen will ich vor allem meine Heimat einfach.
Ja, das ist eine super, super Haltung, finde ich, zu sagen, gerade weil hier nicht alles perfekt ist, kann ich ja noch gestalten mit anderen zusammen und kann es ja noch lebenswerter machen, sozusagen. Sehr coole Haltung und sehr cooles Schlusswort auch. Also ich weiß nicht, im Moment geht die Podcast so schnell rum.
Das stimmt.
Da haben wir, sagen wir immer maximal eine halbe Stunde, jetzt haben wir schon fast 35 Minuten. Das hat total Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Ich könnte mich mit dir noch eine halbe Stunde darüber unterhalten, natürlich über deine ganzen Fälle im Amtsgericht, aber das machen wir noch ein andermal. Weil es einfach ein spannendes Thema ist, was du da so einen anderen Blicken hast. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dir einen tollen Sommer, euch da draußen auch und bis bald. Tschüss.
Ciao.